Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Heute mit Irene Geuer und Neuigkeiten über die Impfquote bei den Freien Wählern in Bayern. Wir sind in Niedersachsen unterwegs, denn die Schweinezüchter haben Zukunftssorgen. Wir müssen über sexualisierte Gewalt an Kindern sprechen, denn das Thema bleibt ein Dauerbrenner, leider. Und wir besuchen ein Unternehmen, das Rentnerinnen glücklich macht. Alles hier im DLF-Magazin. Guten Abend. Ich kann mich noch erinnern, dass meine Tochter im Sommer etwas ratlos auf ein Wahlplakat zeigte. Wer ist das denn? Das ist Hubert, habe ich damals gesagt. Hubert Aiwanger, der bayerische Wirtschaftsminister. Und meine Tochter war doch sehr überrascht, dass ein Bayer noch dazu ein Corona-Ungeimpfter Wahlwerbung für die Freien Wähler in Nordrhein-Westfalen betrieben hat. Aber genau das war ja die Taktik des Aiwanger. Als Ungeimpfter auf Stimmenfang allüberall zu gehen, für den Bundestag hat es für die Partei nicht gereicht. Und dieses Kokettieren mit Impfgegnern macht sich auch in seiner Heimat nicht bezahlt. Seine eigene Partei macht ihm Ärger, dem Hupsi Aiwanger, wie der Niederbayer zu Hause gerufen wird. Michael Watzke mit einer neuen Folge über den Chef der Freien Wähler, der ja längst nicht so, das erzählt Ihnen der Kollege lieber selbst.
Neulich in Fiegenstall, einem fränkischen Dörfchen zwischen Nürnberg und Ingolstadt. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger besucht einen Ferienbauernhof, um dem Besitzer Corona-Hilfen zu versprechen.
Erklärt's mir mal, was besonders habt, wie es läuft.
Genau, da ist unser altes Bauernhaus, das eben das Ferienhaus ist, mit zwei Wohnungen. Wir haben Schweine. Ja. Für die Gäste haben wir noch einen Esel rumlaufen und eine Ziege. Und, ja.
Dann schauen wir nachher den Esel.
Jemand fragt, ob der Esel Markus heiße. Großes Gelächter. Jeder in der Runde weiß, dass Aiwanger mit Markus Söder in der bayerischen Staatsregierung heftig über den richtigen Corona-Kurs streitet. Söder ist Kapitän des Teams Vorsicht. Aiwanger gilt als der Mann fürs Lockere.
Mich freut es, dass wir jetzt die politischen Bekenntnisse haben, dass keiner von einem neuen Lockdown sprach, zumindest bis vor wenigen Tagen. Momentan sind ja schon wieder diverse Debatten in Umlauf, aber ich warne davor, wieder über Schließungen nachzudenken, Betriebsschließungen, Abstandsauflagen, Dokumentationspflichten und so weiter.
Zustimmung bei den meisten Anwesenden. Dieses Corona werde hoffnungslos übertrieben, sagt einer, der nach eigener Aussage nicht geimpft ist und Aiwanger deshalb besonders mag, der sei ja auch nicht geimpft, lasse sich von denen da oben nichts vorschreiben und zeige es den Großkopferten. Aiwanger gefällt sich in der Rolle des Corona-Rebellen.
Wenn die Zahlen davongelaufen sind, ist die Panik gekommen, man musste schnell reagieren. Wenn die Zahlen gesunken sind, wollte man sehr schnell wieder öffnen, zumindest ich wollte das. Also es war ein ständiges Wechselbad der Gefühle.
Was zu diesem Zeitpunkt keiner weiß, außer Aiwanger selbst, der Freie Wählerchef ist längst gegen Corona geimpft. Klammheimlich hat er sich pieksen lassen, ohne das öffentlich zu machen. Beim Ortstermin in Franken lehnt er Fragen zur Corona-Impfung ab. Erst später, als ihn sein eigener parlamentarischer Geschäftsführer Fabian Mehring dazu drängt, lässt der Freie Wählerchef in einer kurzen dpa-Meldung mitteilen, ja, er habe sich wegen der Lage in Bayerns Kliniken impfen lassen. Weiter wolle er sich dazu nicht äußern. Das macht stattdessen Aiwangers Parteifreund Fabian Mehring. Der sagt,
dass wir zwischenzeitlich an der Schwelle zur womöglich größten Katastrophe der Nachkriegszeit stehen. Das bayerische Schiff ist derzeit in Seenot, deshalb, weil Teile unserer Gesellschaft sich weigern, das Leck zu stopfen.
Aus Mehrings Sicht hat Aiwanger mit seiner, wenn auch späten, Impfung dazu beigetragen, das Leck zu stopfen. Man kann es aber auch anders sehen. Aiwanger, der lange ohne Rettungsweste am Bug des Schiffes stand und rief, man brauche gar keine Rettungsweste, sie sei vielleicht sogar gefährlich, dieser Aiwanger hat sich heimlich eine Rettungsweste angelegt. Hätte Leichtmatrose Aiwanger jetzt nicht die Pflicht, mit lauter Stimme all jene Impfgegner zu warnen, die sich auf ihn berufen, die immer noch ohne Rettungsweste an Bord stehen und glauben, Aiwanger stehe neben ihnen? Der bayerische Wirtschaftsminister habe die Verantwortung, jetzt eindringlich fürs Impfen zu werben, findet Wolfram Hatz, Präsident der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft.
Man kann gar nicht oft genug sagen, dass man geimpft wird. Ich sage Ihnen auch, ich habe morgen um 10 Uhr meine Boosterimpfung. Egal, ob man Unternehmer oder Wirtschaftsminister ist, man sollte die Botschaft, sich impfen zu lassen, verstärkt nach außen tragen und artikulieren. Das gilt auch für unseren Herrn Aiwanger.
Unser Herr Aiwanger, wer will, kann aus diesen Worten eine gewisse Genervtheit herauslesen, die große Teile der bayerischen Wirtschaft empfinden, wenn sie an den bayerischen Wirtschaftsminister und seine Partei denken. Denn bei den Freien Wählern ist es ja nicht nur Aiwanger, dessen Impfzirkus jedem gesunden Menschenverstand widerspricht, den die Freien Wähler so gern für sich beanspruchen. Auch die Generalsekretärin der Partei, Susan Enders, hatte sich bis heute nicht impfen lassen. Jetzt muss sie das auch nicht mehr. Sie hat sich mit Corona infiziert. Gleichzeitig wettert sie gegen die 2G-Regel. Enders findet, es sei nicht relevant, ob jemand genesen, geimpft oder ungeimpft sei. Und das, während in Bayern die Intensivstationen der Kliniken überlaufen und die Triage immer näher rückt. Fabian Mehring, der bei den Freien Wählern zum Team Wissenschaftliche Vernunft gehört, entgegnet seiner eigenen Generalsekretärin, zu Fakten könne man keine Meinung haben.
Wer seinen Beitrag zur kollektiven Freiheit, zur Entlastung unseres Gesundheitssystems verweigert, der kann nicht als Trittbrettfahrer auf dem Rücken der Geimpften an dieser Freiheit teilhaben. Deshalb bin ich klar für 2G. Ich bin aber auch überzeugt davon, dass 2G nicht reichen wird. Wir werden über 2G hinaus aufgrund der zunehmenden Zahl an Impfdurchbrüchen auch die Geimpften, die am öffentlichen Leben weiterhin teilnehmen können, sollen und müssen, testen müssen.
Also 2G plus. Damit geht Fabian Mehring von den Freien Wählern sogar weiter als Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident vom Team Vorsicht. Für Söder, den CSU-Chef, wäre der Fall Aiwanger eigentlich die perfekte Steilvorlage, um in rechthaberisches Triumphgeheul auszubrechen. Tut Söder aber nicht. Seine Reaktion auf Aiwangers späten Peaks?
Ich finde es gut, dass er sich hat impfen lassen. Das finde ich sehr gut, weil es ein gutes Signal ist. Auch da respektieren wir sowohl die Motive als auch den Umgang damit, aber es ist ein gutes Zeichen, finde ich einfach so.
Mag sein, dass Söder seinen Koalitionspartner nicht zu sehr beschädigen will. Er braucht ihn noch. Wenn in Berlin demnächst die Ampel angeschaltet wird, dann will der CSU-Chef den Freistaat Bayern als konservatives Bollwerk gegen links-grün-liberale Bundespolitik ausbauen. Das geht nur mit einem Koalitionspartner, den Freien Wählern.
Michael Watzke über Hubert Aiwanger und das Impfdrama in Bayern. Mein Kollege Sebastian Brandau war in der Landwirtschaft Niedersachsens unterwegs, genauer gesagt bei den Schweinezüchtern. Da ist die Stimmung schlecht und das könnte auch der CDU schlecht bekommen. Viele der Züchter sind CDU-Wähler oder sogar Mitglied. Aber die Unzufriedenheit ist groß. Es gibt ihrer Meinung nach keinen genauen politischen Plan für die Zukunft der Schweinezüchter und auch der Mäster. Nicht nur, was die Haltung der Tiere angeht. Die Landwirte haben viele Fragen, viele Sorgen und wie sie sagen, zu wenig Geld, das ihnen die Arbeit derzeit bringt. Die Landesregierung Niedersachsens wird im kommenden Oktober neu gewählt. Eine neue Bundesregierung gibt es noch nicht, bedeutet unsichere Zeiten. Mehr nun vom Kollegen Brandau, der Enno Gabade in Niedersachsen an seinem Arbeitsplatz besucht hat.
Also wir sind hier jetzt im niedertragenden Stall, das ist der letzte Bereich, den wir gebaut haben, 2014. Hier können die Sauen sich frei bewegen, haben etwa 2,5 Quadratmeter pro Tier.
Im Betrieb von Landwirt Enno Gabade im Landkreis Cuxhaven leben 300 Sauen. Jede bringt zweimal im Jahr etwa 15 Ferkel zur Welt. Die zieht Gabade auf und verkauft sie.
Und der niedertragende Stall soll jetzt in der Nutztierhaltung neu geregelt werden, wo aber auch noch keiner genau weiß, wie. Das heißt, wir können jetzt zwar einen Bereich renovieren, aber wir wissen nicht, ob wir denn wieder gesetzeskonform für die nächsten 20 Jahre sind oder 10 Jahre. Es wird immer einer neu oben raufgelegt und das ist bei den schlechten finanziellen Rahmenbedingungen, die wir haben, nur schwer umsetzbar.
So schlecht sind die Bedingungen in der Schweinezucht, dass die Hälfte der Betriebe plant, in den kommenden 10 Jahren auszusteigen. Das hat eine Umfrage der Interessengemeinschaft der Schweinehalter ergeben. Er selbst sei gut aufgestellt, er werde seinen Betrieb wohl bis zur Rente führen, sagt der 53-jährige Enno Gabade. Als Vorsitzender des Arbeitskreises der Sauenhalter beim Landvolk Niedersachsen ist er dementsprechend vernetzt und kennt die Sorgen und Nöte seiner Kollegen.
Gerade im Sauenbereich ist es ja noch viel schlimmer. Da dauert es keine 10 Jahre, das sind in den nächsten 5 Jahren wahrscheinlich die Hälfte weg, weil es finanziell einfach nicht mehr ging.
50 Euro zahle er derzeit drauf pro Tier, sagt Gabade. Sinkende Nachfrage, die Pandemie und dann noch der Ausfuhrstopp nach China wegen der afrikanischen Schweinepest. Das alles komme zur fehlenden Planungssicherheit hinzu. Klare Vorgaben, wie eine Agrarpolitik in Zukunft aussehen soll und damit auch die Schweinehaltung, habe Bundesagrarministerin Julia Klöckner von der CDU nicht geschaffen, sagt Enno Gabade, selbst CDU-Mitglied.
Ja, wir Bauern sind ja eher CDU-lastig, das ist, glaube ich, ein offenes Geheimnis. Wir sind da auch ein bisschen enttäuscht von der Regierung, was da die letzten 4 Jahre passiert ist. Vieles wird auch in den Ländern beschlossen oder im Bundesrat. Aber was im Nachhinein hätte ich mir fast lieber Jamaika gewünscht vor 4 Jahren, in der Hoffnung, dass das mal etwas abgestimmter stattfindet.
Von einem Politikversagen spricht Miriam Staute, wenn es um die Agrarpolitik der schwarz-roten Bundesregierung geht. Die Große Koalition habe die fälligen Gesetze verschleppt, sagt Staute, agrarpolitische Sprecherin der Grünen im Niedersächsischen Landtag.
Was wir seit vielen Jahren wissen, ist, dass der Umbau der Tierhaltung in Deutschland, so dass er ein gesellschaftlich akzeptiertes Maß annimmt, 3,5 bis 5 Milliarden im Jahr kosten würde. Das heißt, dieses Geld muss irgendwie eingespielt werden. Und da ist es eben das Naheliegendste, dass man sagt, man erhebt eine Tierwohlabgabe für tierische Produkte, pro Kilo Fleisch, pro Liter Milch. Und dieses Geld wird dann dafür verwendet, diesen Umbau zu finanzieren. Das ist eigentlich eine ganz einfache Variante, aber mit Machbarkeitsstudien und Politikfolgestudien ist das alles ausgebremst worden von Frau Klöckner.
Also keine grundsätzlichen Vorgaben für die Schweinezüchter in Bezug auf Haltungsstandards, keine zugesicherten Preise für die Zucht mit mehr Platz und verbesserten Bedingungen. Wenn sich Vorgaben ändern, dann oft infolge eines Gerichtsurteils oder aufgrund von EU-Richtlinien. Für den Verbraucher ist ein Dschungel an Siegeln und Haltungsstufen entstanden.
Ich kann auch in dieser Bucht, wo 18 Tiere stehen, kann ich auch nur 9 Tiere reinstellen,
sagt Landwirt Enno Gabade.
Aber dann muss ich pro Schwein das Doppelte haben und es kostet im Laden dann eben auch das Doppelte.
Das Nichthandeln ihrer Parteikollegin Julia Klöckner setzt auch die niedersächsische Agrarministerin Barbara Otte-Kienast unter Druck. Im September lud sie ein zu einem Schweinegipfel ohne greifbares Ergebnis.
Aus meiner Sicht brauchen wir natürlich für unsere schweinehaltenden Betriebe brauchen wir Perspektiven. Und in meinen Augen ist die neue Bundesregierung, wenn sie sich denn gefunden hat, sollte oberste Priorität sein, den Umbau der Tierhaltung jetzt als erstes auf die Agenda zu nehmen.
Dass die Grünen das Bundeslandwirtschaftsministerium gern übernehmen würden, ist kein Geheimnis. Im Agrarland Niedersachsen ist nahezu Unerhörtes geschehen. Das Landvolk schließt sich einer agrarpolitischen Forderung der Grünen an, der Ausstiegsprämie für Schweinehalter.
Da waren wir Bauern nie ein Freund davon,
sagt Landwirt und Landvolkvertreter Enno Gabade.
Wir sagen, wir sind Unternehmer, wir wollen die aktiven Bauern als Verband fördern und stärken und keine Ausstiegsprogramme. Aber jetzt ist es so, dass mit den neuen Gesetzen vorhandene Ställe, die können nicht mehr produzieren in den Stellen, die sie produziert haben. Das ist genau wie mit den Atomkraftwerken und Kohlekraftwerken, die sind mal genehmigt worden, nach Recht und Gesetz. Und die können da nicht mehr produzieren. Und so ist es mit der Landwirtschaft auch. Und darum begrüße ich das, wenn es das geben würde, einfach als soziale Komponente, um Betriebe, die jetzt gerade, ich sag mal, vor 3 Jahren einen neuen Stall gebaut haben, den vielleicht in 10 Jahren nicht mehr betreiben können.
CDU-Landwirtschaftsministerin Otte-Kienast hält die Prämie dagegen für ein falsches Signal.
Ich will die Tierhaltung in Niedersachsen halten. Also ich will sie einfach in die Zukunft führen. Und dafür braucht es für mich einfach Geld wie den Stallumbau. Den müssen wir begleiten. Und das ist für mich eine nationale Aufgabe, dass wir den Umbau der Betriebe, die weitermachen wollen, hin zu mehr Tierwohl, darüber diskutieren wir ja hoch und runter, hin zu mehr Tierwohl bedeutet andere Ställe, mehr Platz, Außenklimareize. Diesen Umbau müssen wir den Halterinnen und Halter, die weitermachen, finanzieren. Und dahin muss die Reise gehen. Diese Abwrackprämie, wie sie genannt wird, ist für mich ein falsches Signal.
Im Oktober stehen in Niedersachsen Landtagswahlen an. Dass bis dahin Planungssicherheit herrscht für Schweinezüchter Enno Gabade und seine niedersächsischen Kolleginnen und Kollegen, ist eher unwahrscheinlich. Durchaus gefährlich könnte das für die CDU werden, wenn diese Landwirtinnen und Landwirte dann immer noch von ihr enttäuscht sind.
Bastian Brandau über die Sorgen der Schweinezüchter und Mester in Niedersachsen. Der heutige 18. November ist ein wichtiger Tag. Offiziell heißt er der Europäische Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexueller Gewalt. Dahinter stehen ungezählte Schicksale von Kindern, die diese Gewalt erlebt haben, die gelitten haben und immer noch leiden und die in so vielen Fällen kein oder kaum Verständnis erfahren haben, ihnen nicht geglaubt wurde, sie sich nicht getraut haben, die Taten offenzulegen. Das ist bis heute so. Deshalb dieser Tag, und in Deutschland startet auch eine Aktionswoche dazu, um Kinder besser zu schützen. Heute hat der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes Wilhelm Röhrig, gesagt, Missbrauch gäbe es am häufigsten im engsten Vertrauenskreis, also in den Familien. Und das, obwohl seit vielen Jahren dagegen gearbeitet wird. Darüber habe ich heute mit Angela Marquardt, Mitglied im Betroffenenrat gegen sexuelle Gewalt, gesprochen. Der Rat gibt den Betroffenen Gesicht und Stimme und berät unter anderem die Politik. Und ich habe Angela Marquardt gefragt, warum ist die Familie immer noch der Ort, wo sexuelle Gewalt am häufigsten stattfindet?
Sie haben zwar angedeutet, dass viel dagegen getan wird, aber auch bei uns im Betroffenenrat ist der Familienkontext zum Beispiel einer, der am meisten vorkommt. Und die Familie ist zu Recht ein geschützter Raum auf der einen Seite, in die sie sich nicht einfach einmischen können, wo sie nicht einfach von außen sagen können, jetzt wird das und das gemacht. Und auf der anderen Seite ist die Familie eben auch dieser Ort, an dem das am meisten passiert. Und diesen Spagat zwischen Einmischen und vertuschen durch die Familie. Das ist natürlich ein sehr großer Spagat. Und die Familienstrukturen sind nach wie vor so, dass sie natürlich lieber vertuschen, sie verschweigen. Es ist viel schwerer, Täterinnen und Täter aufzudecken. Sie sind konfrontiert als Kind, als Betroffene, als Jugendliche, dass ihnen oft Lügen vorgeworfen wird, dass sie die Familie kaputt machen. Sie werden, wenn sie in so einem Kontext sind, unter Druck gesetzt, dass die Polizei kommt, den Papa abholt oder die Mama ins Gefängnis muss. Also der Druck auf die Betroffenen ist ein sehr, sehr großer in diesem Moment. Und sich jemandem anzuvertrauen, ist ein riesiger Schritt, der vielen, vielen schwerfällt. Und am Ende des Tages kommt es auch häufig vor, viel zu häufig, dass Kindern, wenn sie den Weg finden, sich anzuvertrauen, nicht geglaubt wird.
Aber es gibt das Thema ja schon seit vielen Jahren in der Öffentlichkeit. Es wird viel getanzt, gibt mittlerweile viele Beratungsstellen, Schulungen für Pädagoginnen und Erzieher. Warum bleibt es trotzdem so schwer, für die Kinder sich anzuvertrauen und auch ihnen zu helfen?
Naja, ich möchte schon noch zu bedenken geben, dass Beratungsstellen, wenn wir sie auch antreffen, Zartbitter kennen ganz viele, nie ausreichend sind. Natürlich haben wir einzelne Leuchttürme und dennoch, wenn Sie in das flache Land gehen, wenn Sie an Dörfer denken, dann ist die Infrastruktur überhaupt nicht gut, was Beratungsstellen und andere Anlaufstellen anbetrifft. Wir haben ja nicht überall eine Situation wie in Köln oder Berlin, sondern wir haben ja durchaus auch die ländlichen Regionen. Ein zweites großes Problem ist natürlich, dass, wenn Sie den Kontext Sport oder Kirche nehmen, dann haben Sie immer eine Institution, die Sie in die Verantwortung ziehen können, über die öffentlich geredet wird. Und hier wächst ja auch der Druck. Bei Familien ist es oft so, dass der Täter, die Täterin in der Familie integriert bleibt. Die Betroffenen werden ausgestoßen. Das heißt, das Schweigen gerade in diesem familiären Kontext, ist so groß, dass natürlich wir das Gefühl haben, die wir uns damit beschäftigen, Mensch, wir reden doch alle darüber. Aber wenn sich jeder mal selbst befragt, wie oft redet er eigentlich wirklich über so ein Thema? Meistens, wenn er in der Zeitung liest, das und das ist passiert. Wie sensibel sind wir bei unseren Kindern, die in der Schule sind oder in die Kita gegangen sind? Wie sensibel achten wir auf solche Dinge? Ich habe so einen Fall in meinem persönlichen Umfeld gehabt. Ein Kind hat erzählt, dass es immer geschlagen wird. Und ich kann Ihnen sagen, was passiert ist. Die Erwachsenen haben viel mehr darüber diskutiert, ob sie sich jetzt einmischen dürfen, ob sie etwas unternehmen sollten, als diesem Kind beim ersten Anzeichen zu glauben und etwas zu tun.
Frau Marquardt, und dann wird auch noch jetzt bekannt durch eine Studie vom Institut für Sexualforschung, Sexualmedizin und forensische Psychiatrie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf, dass auch Frauen sexualisierte Gewalt ausüben. Wie gehen Sie dann mit solchen Informationen um?
Naja, Sie können sich vorstellen, dass für uns als Betroffenenrat das keine neuen Informationen sind und auch keine neuen Erkenntnisse in dieser Studie. Sie haben es ja gemerkt, ich spreche grundsätzlich von Täterinnen und Tätern. Das ist kein neues Phänomen, aber es ist ein Phänomen, das ein absolutes gesellschaftliches Tabuthema ist.
Wie können wir das aufbrechen?
Indem wir darüber reden. Öffentlichkeit ist eine Grundlage, indem wir Menschen glauben, die solche Geschichten erzählen, indem wir Frauen nicht ausschließlich, wenn sie Täterinnen sind, zum Beispiel auch medial, weil wir beide jetzt gerade darüber reden, als Opfer darstellen. Häufig ist es ja so, dass die Frau dann als Opfer eines männlichen Täters, die sich dann eben auch beteiligt hat, das Kind zu missbrauchen, sexualisierte Gewalt anzuwenden. Aber wir haben in diesem Täterinnenbereich natürlich die ganze Bandbreite. Frauen führen Kinder Netzwerken zu. Frauen sind sadistische Gewalttäterinnen. Frauen sind Täterinnen, die sexualisierte Gewalt ausüben. Aber lassen Sie mich ein, sagen wir, klares Beispiel nennen. Eine Dorfparty. Hinterher erzählt sozusagen der 13-jährige, schon weit entwickelte Junge, boah, da habe ich mit der 25-Jährigen mal rumgeknutscht und so. Stellen Sie sich dieses andersrum vor. Da würden sofort alle sagen, wie, der Mann hat mit dem jungen Mädchen geknutscht. Mhm. Bei Frauen wird das häufig bagatellisiert, da wird es romantisiert. Die Lehrerin, die in den Schüler und umgekehrt verliebt gewesen ist. Und dennoch ist es ein Abhängigkeitsverhältnis und dennoch findet sexueller Missbrauch statt. Wir müssen einfach davon wegkommen, solche Dinge zu bagatellisieren. Und lassen Sie mich das bitte noch sagen, weil in diesem Bereich werden Betroffene, die darüber reden, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, weil dieser Tatkontext auch im Betroffenenrat vorkommt, stigmatisiert. Es ist unglaublich schwer, als junger Mann darüber zu sprechen, ich bin von einer Frau, von meiner Mutter, von meiner Tante missbraucht worden. Das ist ein Kontext, wo alle, was, nein, Frauen. Wann immer wir von sexualisierter Gewalt sprechen, verbinden wir es letztlich, das müssen wir zugeben, mit männlichen Tätern. Und das dürfen wir nicht. Bis zu 20% sind Frauen.
Was wünschen Sie sich von der neuen Bundesregierung für Ihr Thema?
Och, das kann ich Ihnen sagen. Ich wünsche mir vor allen Dingen, dass die Stelle des unabhängigen Beauftragten auf eine gesetzliche Grundlage gestellt wird. Und ich wünsche mir vor allen Dingen in jedem Ministerium, weil wenn wir die Justiz uns angucken, über kindgerechte Justiz sprechen, wenn wir uns das Familienministerium nehmen und über Hilfestrukturen sprechen, dann wissen wir alle, dass wir am Ende des Tages über Geld reden. Und die Politik hat die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, für Betroffene in allen Tatkontexten, für Betroffene von sexualisierter Gewalt, genügend Geld zur Verfügung zu stellen in Zusammenarbeit mit den Ländern, dass diesen jungen Menschen, aber auch erwachsenen Betroffenen geholfen wird. Die Gesellschaft und der Staat haben an dieser Stelle wirklich nicht das Recht, Betroffene im Stich zu lassen. Und das machen sie noch viel zu häufig in den unterschiedlichen Ebenen, ob Justiz, ob genügend Therapieplätze oder ob Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern, Kita-Erzieherinnen oder von Juristinnen und Juristen. Da kann viel mehr getan werden bei allem, was ich sehe, was natürlich auch schon getan wird.
Ein Plädoyer von Angela Marquardt, Mitglied im Betroffenenrat gegen sexuelle Gewalt. Mit ihr habe ich heute gesprochen am Europäischen Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexueller Gewalt. Das waren wirklich aufregende Zeiten 2010 in Stuttgart. Im Herbst werden die ersten Bäume gefällt, im Schlossgarten, die grüne Lunge der Stadt. Das ehrgeizige Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 schafft sich mehr und mehr Raum. Demonstrationen dagegen, Wasserwerfer, Reizgas, Verletzte, Szenen wie aus einer anderen Welt, so wird es später beschrieben. Es gibt einen kurzen Stopp der Fellarbeiten, aber das Bahnhofsprojekt soll weiter fortgeführt werden. Im November 2010 sitzen nicht nur Baden-Württemberger vor dem Fernseher. Die Schlichtungsgespräche mit Heiner Geißler als Moderator bescheren ungeahnt hohe Einschaltquoten. Das Interesse, wie ein solcher Fall politisch, gesellschaftlich gelöst werden kann, ist bundesweit groß. Und dann Ende November, vor 10 Jahren, die Volksabstimmung. Der neue Ministerpräsident von den Grünen, Winfried Kretschmann, prägt das Wort von der Politik des Gehörtwerdens. Direkte Demokratie sollte einfacher werden. Was ist daraus geworden? Katharina Thoms hat nach Antworten gesucht.
Sie müssten sie noch Ihre Stummschaltung aufheben? Genau. Wir haben heute
mehr als 50 gesagt, Menschen in einer Videokonferenz zusammengeschaltet im Bürgerforum der baden-württembergischen Regierung, um deren Corona-Politik zu diskutieren, neue Impulse zu geben.
Ist es fair, dass Ungeimpfte von bestimmten Bereichen des öffentlichen und Berufslebens ausgeschlossen sind?
Die Moderatorin leitet die Diskussion ein. Mütter, Rentner, Unternehmerinnen, Studenten, ein Querschnitt der Bevölkerung, zufällig ausgewählt, diskutiert hier in kleinen Gruppen. Sie haben gerade fast 2 Stunden Experten zugehört.
Also fangen wir mal an, wenn keiner.
Fatih Hilmasli ist schon geübt. Der Lokführer aus dem Schwarzwald ist seit 11 Monaten mit dabei.
Also ich würde eingrenzen, ja. Geht zum Privatvergnügen, geht zum Arbeiten.
Ja. Ehrlich gesagt, die, wo nicht geimpft sind, für mich, sie sollen nicht mal zum Arbeiten gehen.
Pro, Contra, abwägen. Wie kann eine gute Corona-Politik aussehen? In den 11 Monaten Bürgerforum habe er viel über Regierungspolitik gelernt, sagt Hilmasli.
Es ist nicht so einfach, wie manche denken und in Twitter einfach mit einem Fake-Profil irgendwelche Kommentare von sich geben und hier, ach, die Regierung macht dies, ach, die Landesregierung ist so schlecht. Das ist so komplex und deswegen, ich habe da schon einen riesen Respekt davor.
Sie wollen aber nicht nur Regierungspolitik verstehen, die Regierung soll auch die Menschen besser verstehen.
Dass die Politik zumindest mal weiß, was wir denken oder die Bürger empfinden.
Beschäftigte der Landesregierung hören zu bei den Diskussionen, reichen die Ergebnisse weiter.
Am Ende des Prozesses wird dann ein Abschlusskommuniqué stehen und das wird dann auch überreicht werden. Aber bereits die Zwischenschritte werden dann ins Kabinett, werden in den Landtag eingespeist.
Das verspricht Barbara Bosch. Sie ist gerade zur neuen Staatsrätin für Zivilgesellschaft ernannt worden und damit zuständig für die Bürgerbeteiligungsprozesse in Baden-Württemberg. Boschs Vorgängerin hat 10 Jahre lang die Beteiligungspolitik etabliert. Der Bürgerdialog ist ein Kernanliegen. Bei strittigen Bauprojekten, polarisierenden politischen Themen sollen die Menschen direkt befragt werden.
Und das hilft nicht nur im Hinblick auf eine zu treffende Entscheidung, das hilft sogar sehr viel früher schon, wenn ein Thema überhaupt erst ansteht.
Von Regierung und Landtag wurden inzwischen 10 große Bürgerforen in Baden-Württemberg gestartet. Zufällig ausgewählte Menschen haben über die Altersversorgung für Abgeordnete oder über den Umbau der Stuttgarter Oper diskutiert. Am Ende steht immer eine Empfehlung. Wie weiter? Kritiker sagen, die Foren kamen oft zu spät im Prozess und nicht immer wurden die Empfehlungen dann auch umgesetzt.
Es ist nicht in allen Fällen völlig anders entschieden worden, aber unabhängig hiervon. Von vornherein wird sehr deutlich gesagt, dass wir in der repräsentativen Demokratie sind, dass es Gremien gibt, die zu entscheiden haben und die auch entscheiden werden.
Es ist kein Ersatzparlament in irgendeiner Form und es geht ja auch nicht um Repräsentativität, sondern es geht darum, Menschen zusammenzubringen, die dann eine Position formulieren, die sich auf diesen Prozess einlassen.
Sagt auch Ulrich Eid. Der Politikwissenschaftler von der Universität Freiburg hat in mehreren Studien die Bürgerbeteiligung in Baden-Württemberg untersucht und kommt, wie auch andere Untersuchungen, zu einem positiven Fazit. Egal, ob das Ergebnis von der Mehrheit im Parlament dann übernommen wurde oder nicht.
Ja, also das ist das Interessante, dass das in einer ganzen Reihe von Fällen so zu beobachten war. Und da zeigt sich, glaube ich, schon, dass immerhin positiv bewertet worden ist, dass die Dinge überhaupt diskutiert worden sind.
Gleich zu Beginn ihrer Regierungszeit vor 10 Jahren hat Grün-Rot in Baden-Württemberg damals festgelegt, ob nun Straßen gebaut werden, Gewässer renaturiert oder andere Bauprojekte anstehen, wenn das Land sie baut, müssen Bürgerinnen und Bürger früh einbezogen werden. Noch bevor es konkrete Planungen und Beschlüsse gibt. Eine der Lehren aus dem Fiasko um Stuttgart 21 vor 10 Jahren. Ulrich Eid.
Und der entscheidende Vorteil daran ist eben, man hat keine Situation, in der Verbände oder Interessengruppen, die jeweils aber dann auch ihre Interessen ins Schaufenster hängen. Das zeigt sich dann eben in sehr vielen dieser Verfahren, dass die Menschen eine sehr große Bereitschaft haben, zusammen sich erstens zu informieren, aber dann auch zusammen zu diskutieren und mal zu versuchen, wie kann man denn zu vernünftigen Lösungen da kommen.
Das Ziel? Probleme früh erkennen und ausräumen. Protest soll gar nicht erst entstehen. Trotzdem wird auch immer wieder Kritik laut. Gerade das Corona-Bürgerforum wurde von der Opposition als Alibi-Veranstaltung kritisiert. Für den Verein Mehr Demokratie sind Bürgerdialoge wichtig, aber höchstens ein Element der Beteiligung. Der Lobbyverband berät Kommunen und Bürgerinitiativen. Geschäftsführerin Sarah Händel.
Und gerade die dialogischen Verfahren könnten sehr gut mit direkter Demokratie kombiniert werden, indem man sagt, man macht ein dialogisches Verfahren, um einen inhaltlichen Vorschlag zu entwickeln. Und dann kann man aber ohne Probleme über diesen Vorschlag eine direktdemokratische Abstimmung machen.
Meist entstehen Bürgerentscheide dann aber doch aus Protesten vor Ort. Aber direkte Abstimmungen sind deutlich einfacher geworden in Baden-Württemberg. Grüne und SPD haben nach dem Desaster um Stuttgart 21 die Hürden für Volksabstimmungen, Bürgerentscheide und Begehren gesenkt. Geringere Quoren, mehr Zeit zum Unterschriften sammeln und mehr Befugnisse. Volksabstimmungen hat es trotzdem keine gegeben. 2 Anläufe gab es. Der eine mündete immerhin in einen Kompromiss und ein ehrgeiziges Gesetz zum Ökolandbau. Die Zahl der durchgeführten Bürgerentscheide hat sich fast verdoppelt. Durchschnittlich 25 gibt es im Jahr. Die Befürchtung der Kommunen, es würden vor allem Einzelinteressen durchgedrückt, habe sich nicht bestätigt, sagt Sarah Händel von Mehr Demokratie.
In der Realität geht es nämlich 50-50 aus. Ja, ungefähr gewinnen in 50% der Fällen die Initiativen, in 50% der Fällen gewinnen die Gemeinderäte.
Das Ergebnis ist dann 3 Jahre lang verbindlich. Wird zum Beispiel ein Gewerbegebiet abgelehnt, darf so lange nicht dort gebaut werden. Danach kann neu diskutiert werden. Dennoch, im Ergebnis sorgt so ein Entscheid oft für viel Streit vor Ort. Sarah Händel sieht darin aber eher Stellvertreterkonflikte.
Je seltener wir den Menschen die Chance geben, auch mal direkt abzustimmen und ihre Meinung kundzutun, desto aufgeladener werden die. Da werden dann halt diese Möglichkeiten, wo wir mal gefragt werden, genutzt, um diese Gefühlslagen dann dem System mitzuteilen.
Die baden-württembergische Regierung äußert sich inzwischen trotzdem vorsichtiger zu direkt demokratischen Verfahren. Vor allem die Bürgerdialoge sollen weiter ausgebaut werden. Bürgerentscheide zu Windkraftanlagen aber könnten sogar eingeschränkt werden. Die Bilanz nach 10 Jahren Politik des Gehörtwerdens trotzdem überwiegend positiv. In Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft.
Katharina Thoms über Bürgerbeteiligung in Baden-Württemberg. We'll be right back. sehr in Mode bei jungen Unternehmern oder Unternehmensgründern ist der sogenannte Social Impact. Kurz gesagt, Geld verdienen und Gutes tun, sozial oder für die Umwelt, um die Welt zu verbessern. Da gibt es zum Beispiel Unternehmen, die sich ganz dem fairen Handel verschreiben oder andere verkaufen Schokoriegel und spenden gleichzeitig für einen ökologischen Anbau der Zutaten. Andere verkaufen Lebensmittel und spenden vom Gewinn für das Mittagessen afrikanischer Kinder. Und eine Firma in München sorgt dafür, dass Rentnerinnen richtig Spaß haben. Das Start-up-Unternehmen heißt Kuchentratsch. Gut gewählter Name. Denn genau darum geht es. Simon Berninger hat sich das angesehen, angehört und bestimmt auch das ein oder andere Mal probiert.
Kakao kann ich erkennen.
Genau, das wäre der Schokokuchen. Da steht so. Wir müssen schon genau nach dem Rezept gehen. Daheim gehe ich nicht so genau nach dem Rezept. Da gehe ich frei Schnauze.
Denn Oma Rosemarie backt an diesem Morgen eben nicht für sich oder ihre Enkel in der heimischen Küche. Eier, Mehl, Kakao und Co. rührt die 81-jährige Seniorin vielmehr auf Bestellung zusammen. In der Backstube des Münchner Start-ups Kuchentratsch. Und das Tratschen ist durchaus beim Wort zu nehmen.
Die Gemeinschaft ist es.
Ja, ne, dass es eben nicht nur ein Backen ist,
ja,
sondern dass wir miteinander ratschen und ratschen.
Ja, das ist schon wichtig.
Redselige Rentnerinnen an der Rührschüssel also, aber jede mit eigener Mission.
Das ist der Klassiker.
Karottenkuchen.
Jawohl, den habe ich noch nicht so oft gebacken. Deshalb schaue ich noch ein bisschen mehr aufs Rezept. Aber die den Kuchen dann aus der Röhre holen, die sehen genau, ob Oma Vera richtig alles richtig gemacht hat. Ansonsten wäre es Ausschuss.
Das wäre allerdings schlecht fürs Geschäft. Kuchentratsch lebt schließlich nicht nur vom Tratschen, sondern von angestammten Backerfahrungen von Omas wie Vera, Rosemarie, Brigitte B. und Co. Und da geht man hier auch auf Nummer sicher.
Kann ja jeder kommen und sagen, ich kann backen und dann hinterher schmeckt es nicht.
Bei mir war es so, dass ich am Anfang einen Kuchen backen habe müssen und der ist dann begutachtet worden und dann hat es geheißen, nicht aufkommen.
Im Juni 2014 stand die erste Oma in den 180 Quadratmeter großen Räumlichkeiten im Hinterhof der Landsberger Straße 59. Erdgeschoss, ebenerdig, Tramstation vor der Tür, direkte Anbindung zum Münchner Hauptbahnhof. Damals ging es mit nur einer Oma los, gewissermaßen im Familienbetrieb, aber schon damals mit größerer Vision, erinnert sich Kuchentratsch-Gründerin Katharina Meyer.
Ich habe eine sehr enge Beziehung zu meiner Oma. Ich war viel bei meiner Oma, ich habe viel Kuchen gegessen bei meiner Oma, habe festgestellt, umso älter sie wird, umso schwieriger ist es für sie, Kontakte aufzubauen und dass man Kuchen nicht so leicht findet zum Essen. Und daraus ist die Idee von Kuchentratsch entstanden, dass eben Omas Kuchen backen, der verkauft wird, weil natürlich die Fähigkeit besteht, bei älteren Menschen Kuchen zu backen.
Generation Oma backt, Generation Enkel verkauft. Mit dem Konzept wagte Katharina Meyer nach dem BWL-Studium den Sprung ins Unternehmertum, allerdings mit sozialer Verantwortung. So will die 32-Jährige jedenfalls ihr Start-up verstanden wissen, weil es Erträge erwirtschafte und zugleich einen sozialen Mehrwert habe, in dem Fall für die Seniorinnen. Impact nennt das Katharina Meyer.
Wir versuchen den Omas eine Möglichkeit zu geben, Kontakte zu knüpfen und auf der anderen Seite, dass sie ihre Rente aufbessern. Das heißt, sie verdienen einen Stundenlohn und können sich individuell in die Schichten eintragen und können dadurch auch entscheiden, wie viel Geld am Ende des Monats sie verdienen. Und ich glaube, es ist essentiell als Sozialunternehmer, den Impact so verankert zu haben, dass das Unternehmen gar nicht funktioniert, wenn der Impact rausfallen würde. Und bei uns ist, umso mehr wirtschaftlichen Erfolg wir haben, umso mehr Omas können wir auch anstellen.
Zahlen nennt Katharina Meyer nicht, so viel lässt sich aber sagen. Am Anfang begann alles mit nur einem Ofen und einer Oma. Heute sind es 10 Öfen und 35 Omas auf 450-Euro-Basis, die auf Bestellung von Privat- oder Firmenkunden backen. Außerdem sind inzwischen sogenannte Lieferopas mit im Boot, die den Kuchen im Großraum München an den Mann und die Frau bringen. Rührkuchenbestellungen von weiter weg werden per Post verschickt. 1,5 Jahre wurde an einer Technik getüftelt, damit der Kuchen auch jahrheile beim Kunden ankommt. Gebacken und verschickt im Holzring und passgenauem Karton drumherum. Ein wachsendes Geschäft also, entgegen aller Unkenrufe zu Beginn.
Die ersten 1-2 Jahre sind wir nicht wirklich ernst genommen worden in dieser ganzen Startup-Welt. Alle waren so, Oma, Kuchen backen. Aber dann hatten wir relativ schnell Presseaufmerksamkeit Und seitdem melden sich auch immer wieder Omas und Opas, manchmal auch deren Kinder oder Enkelkinder, aber ältere Menschen brauchen manchmal so einen kleinen Schubs.
Die letzte Großinvestition, ein neuer Standort an der Münchner Theresienhöhe, wo Gäste ab Frühjahr auch vor Ort Kuchen essen können. Vor kurzem wurde dorthin schon die noch anstehende Weihnachtsbäckerei verlagert. In der Landsberger Straße 59 haben Oma Rosemarie und Co. aber auch schon Plätzchenteig zusammengerührt, ausgerollt und in allerlei Formen ausgestochen.
Man fängt in der Backstube ja früher an mit dem Plätzchenbacken als zu Hause. Hier kommt schon recht früh der Duft von Weihnachten, Zimt, wie Nelken, wie Kardamom, dieses Lebkuchengewürz.
Eine Ahnung davon gibt ein Blech voller Plätzchen in Sternform, die im hinteren Teil der Backstube gerade abkühlen. Ein Probelauf für eine neue Sorte, die dann vielleicht auch in den Tütchen landet, die man online bestellen kann. 100 Gramm für 5,50 Euro. Ein Preis wie beim Edelkonditor. Für die Omas, die hier wohlgemerkt auch backen, um ihre Rente aufzubessern, ideal zum Verschenken.
Ich bin letztes Jahr in Rente gegangen, ja, und seitdem mache ich das voller Freude. Weil mir hat es gefallen, dass man nach der Arbeit noch irgendwas hat, wo man hingehen kann, was auch Spaß macht und ein bisschen Geld auch verdient nebenbei. Also das finde ich schon schwer in Ordnung.
Simon Berninger über Kuchentratsch, ein Start-up mit Social Impact in München. Das war das DLF-Magazin mit den Themen, die Ihnen meine Kollegin Susanne Ahlt zusammengestellt hat. Am Mikrofon war Irene Geuer. Wir wünschen Ihnen noch einen informativen Radioabend.